Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RefLab.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge Geistzeit. Herzlich willkommen, Thorsten.
Ja, hallo, Andi.
Und wir machen gerade weiter, weil wir schauen uns ja das Spektrum an Spiritualitäten an. Und es geht uns jetzt da gar nicht so sehr um exakte Abgrenzungen. Das ist letzten Endes in vielen Bereichen eine Überlappung. Das ist wirklich ein Spektrum an Farben, wo ja die ineinander fließend übergehen. Also welche Farbe haben unterschiedliche Spiritualitäten? Ich weiß auch nicht. Also hast du eine Ahnung, welche Farbe wir der Mystik geben würden, wenn wir müssten? Ist das knallrot oder?
Also je nachdem, ne? Chagall würde blau vorstellen.
Ja, ja, ja. Okay. Ja. Bei einer Folge war ich mir ziemlich sicher. Ne? Also Naturspiritualität, klar, muss man nicht sagen, welche Farbe das ist. Wir begrüßen euch, ihr lieben ZuhörerInnen, und sagen euch, heute wird es mit Sicherheit lila, weiß und pink. Und das sind die Farben des Feminismus, der feministischen Befreiungsbewegung und der Frauenbewegung. Und für diesen Podcast zu feministischer Spiritualität freuen wir uns von ganzem Herzen, dass wir eine kompetente Person gewinnen konnten. Herzlich willkommen, Lucia Sutter-Riemann.
Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Ja, danke. Wir freuen uns sehr, dich zu Besuch zu haben. Ich fange mit dem Geständnis an. Ich bin ja auch nicht mehr ganz jung. Ich komme aus einer Welt, wo ich Theologie studiert habe und da galt feministische Theologie als gefährlich oder egal. Wirklich wahr. Die einen haben davor gewarnt und gesagt, ja, da wird jetzt viel in die Bibel reingelesen, was gar nicht drin steht. Die anderen haben gesagt, ja, lass die Frauen doch machen, ne? Die finden da jetzt ihren eigenen Zugang. Richtige Theologie machen wir, aber so ein bisschen Bindestrich-Theologie, was soll schon schiefgehen? So, ich habe leider ein bisschen lange gebraucht, um zu merken, wie viel Männer in die Bibel reinlesen können und wie viel sie verdrängen an eigener Perspektivgebundenheit, an Ausblendung, an all den Dingen, die sie da machen. Also für mich ist es in den letzten 10, 15 Jahren eine ungeheure Bereicherung, feministische Exegese, Theologie, all das zu entdecken. Es macht mich auch wieder jünger und ich kriege einen frischen Blick. Ein bisschen was zu dir, weil dein Leben hat viel einfach damit zu tun, mit dieser Geschichte, feministische Theologie, auch Exegese. Du hast studiert in Basel und Montpellier, wurdest 1986 als reformierte Pfarrerin ordiniert. Man liest über dich, du warst die erste Pfarrperson in Basel-Stadt, die Elternzeit genommen hat. Das war damals noch revolutionär wahrscheinlich. Mhm, ne?
Ja, genau.
Ja. Ja, dann hast du promoviert bei Luise Schottroff in Kassel. Und das ist in Deutschland ja wirklich die Drehscheibe für feministische Exegese und Theologie auf höchstem Niveau gewesen. Mit einer Arbeit über die Apokalyptik, die Johannes-Offenbarung. Du bist danach weiter mehrgleisig geblieben. Du hast für kirchliche Stellen gearbeitet. Projektstelle für Frauen, Reformierte Kirche Basel-Stadt, war Studienleiterin, Arbeitskreis für Zeitfragen in Biel und hast auch theologisch-wissenschaftlich gearbeitet als Titularprofessorin in Basel. Hast viele Beiträge geleistet zu Befreiungstheologie, feministisch, sozialgeschichtlich, warst mit dabei bei der Bibel in gerechter Sprache, Lukas-Evangelium. Wird man deinen O-Ton hören. Und bist jetzt auch seit bald 10 Jahren Präsidentin der Marga Bührich Stiftung, Förderung feministischer Theologie. Das klingt nach einem Leben in Spagat, Familie und Beruf, Kirche und Theologie. Was war daran für dich bereichernd? Und was war vielleicht manchmal auch etwas stressig in diesem Spagat?
Also, Spagat klingt für mich sehr nach Stress. Ich würde eher sagen, es war ein Tanzen auf verschiedenen Bühnen, weil ich sehr gerne tanze. Und eigentlich fand, ja, es ist so, stelle ich mir das auch vor mit den Bühnen, an und für sich ist das nur toll, aber wenn es gleichzeitig sein muss, wird es doch recht stressig. Und das war vor allem mit den kleinen Kindern eine sehr dichte Zeit. Aber insgesamt, ich fand die Abwechslung toll. Also ich habe nochmals mit den kleinen Kindern es immer genossen, ins Büro zu gehen, weil da konnte ich die Türe schließen, mich an den Tisch setzen und arbeiten. Und am Ende eines Tages nach Hause zu gehen, war das Schönste, meine Kleinen wieder zu sehen. Also ich habe eigentlich beide Male, beim Gehen und beim Kommen, es wunderbar gefunden. So, und das hat sich eigentlich durchgezogen. Ich finde es toll, auf verschiedenen Bühnen und in verschiedenen Dimensionen zu arbeiten. Also wenn ich ein Fernstudium feministische Theologie anbiete, dann musste ich immer alles machen. Also die Suppe kochen, im Mittagessen schauen, dass das klappt und am Ende den Boden aufnehmen, dass der Sigrist nicht geschumpfen hat mit mir. Und dann durch die ganze intellektuelle Arbeit, das Einladen der Gästinnen, das Denken, die Methodik, die Literatur, alles. Und das hat mir gefallen, dass es alles ist.
Ich finde das ein schönes Bild vom Tanz. Mir fällt auf, dass eine der Versuchungen unserer Zeit schon darin besteht, dass in den verschiedenen Herausforderungen, die wir haben und auch in den Kämpfen, in den Kulturkämpfen, die da gekämpft werden, dass die Metaphorik, die sich durchsetzt, da fallen schon ganz viele Vorentscheidungen. Mhm. Es ist etwas ganz anderes, ob man sich als spielerisch oder als kämpfend versteht oder als tanzend oder als angestrengt. Also fällt mir sofort auf. Mhm. Und ich meine sagen zu können, dass wir gerade auch feministischer Spiritualität, feministischer Theologie schlichtweg auch neue Bildwelten und neue Metaphern verdanken, unter denen wir uns selber in dieser Welt verstehen können. Und trotzdem möchte ich, wir haben uns entschlossen, oft beginnen wir unsere Podcasts so mit konkreten Erfahrungen. Ich glaube, heute machen wir erstmal so vom Allgemeinen und kommen dann vom Allgemeinen zum Konkreten. Und das Allgemeine wäre eben feministische Theologie. Wir haben mal in der Vorbereitung gesagt, man kann das schon eine befreiende und auch eine machtkritische Spiritualität nennen, um die es da heute in unserem Podcast geht. Meine erste Frage an dich wäre, was würdest du einem Menschen sagen, ja, so ein bisschen auch wie ich, der gerade eher so da sitzt und seinen Augen nicht traut, ein wenig die Hoffnung verliert, weil es gibt Mächte und Gewalten und Dynamiken, die neigen jetzt eher dazu und sagen, ja, das Emanzipatorische, das Weibliche, Feministische und jetzt auch so das Woke und das Ökologische, das war jetzt die letzten Jahre und da haben wir jetzt genug von gehabt. Wir wollen eigentlich, dass alles jetzt so bleibt, wie es ist oder noch besser, wir wollen, dass es wieder so gut wird, wie es früher einmal war. Und dann verliert man vielleicht so ein bisschen die Hoffnung. Ja, wo ist denn jetzt die Kraft, die befreiende, die dekonstruierende und die machtkritische Spiritualität? Wie würdest du das einschätzen? Was würdest du so einem Menschen sagen, der da jetzt ein bisschen hoffnungslos und mutlos in der Ecke sitzt und sagt, ja, wie geht's weiter?
Einfach sich selbst einbringen. Man ist ja selbst immer auch eine Mischung aus verschiedenen sozialen Stufen. Also ein Mann ist grundsätzlich, sage ich jetzt mal, im Patriarchat weniger unterdrückt. Aber wenn man genau hinschaut, genau dieser Mann oder in dieser Position, in diesem Leben, hat doch auch einiges zu knorzen oder zu tragen. Und sich einzubringen ist das Einzige, was hilft, da herauszukommen. Also das ist jetzt so im Individuellen so, aber auch als Gruppe, wenn wir zu fünf zusammensitzen und mutlos sind, dann ist es einfach langweilig, oder? Dann kann ich auch zu Hause mutlos herumsitzen. Wenn wir aber schon fünf da sind, ja, dann machen wir lieber was uns gut tut. Also für mich würde das heißen, ja, lesen wir einen biblischen Text, ja, und schauen, was da drin steckt. Und plötzlich sind alle wach. Und ich glaube, das kann man mit allem machen. Man muss ein bisschen Zeit nehmen für, ja, stimmt, ich auch, ja, ich auch. Also auch mit der Ökologie, es sind harte Zeiten für die Grünen oder für Menschen, die sich da einsetzen. Aber mein Gott, es ist so wichtig. Also wenn man was Wichtiges tun will auf der Welt, dann muss man sich ökologisch einsetzen. Ganz einfach, also so naheliegend. Ja. Go for it.
Könntest du noch mal so vielleicht zusammenfassend sagen, was ist es nun ausgerechnet an feministischer Spiritualität, so dass aus dieser Art von Spiritualität besonders schöne und besonders befreiungswirksame, befreiende Impulse hervorgehen?
Ja, also ich denke, es ist, ihr habt ja zu Beginn von den Spektren gesprochen, der Spiritualität. Und wenn es feministisch ist, hat es eigentlich unendlich viele Spektren, weil es eine ganze Wahrnehmung ist, also von Welt, von sich selbst, von der Geschichte. Es ist nicht nur eine Methode, ich mache das jetzt auf feministisch, das geht gar nicht. Es ist das Zusammenhängen für mich von alltagsnahen, bodenständigen, einfachen Erfahrungen mit plötzlich ganz, ganz tiefen Erfahrungen, ich sage mal existenziellsten Erfahrungen. Das liegt ganz nahe beieinander. Das Politische ist da, und zwar auch wieder ganz persönlich nah und ganz großen Zusammenhang. Es ist immer dieses Ganze, wobei ich es nicht von Ganzheit schwadronieren möchte, sondern ich meine es so, es kann so eine kleine Geste auf das ganz Große hinweisen. Wenn man das merkt, sind wir mitten im Leben. Das so.
Mhm. Ja. Nun bist du Neutestamentlerin. Und zu deiner Art, Form, Gestalt von feministischer Spiritualität, da hat man den Eindruck, da gehört die Bibel ganz, ganz grundlegend dazu. Die Bibel als Medium des Geistes Gottes zur Befreiung und zur Machtkritik. Mhm. Das wäre so, da lege ich jetzt mal sozusagen den Fußball auf den Elfmeterpunkt für dich.
Mhm. Danke.
Was bedeutet das für eine Neutestamentlerin? Kannst du uns da mal mit hineinnehmen? Wie liest du die Bibel? Eben dann auch wissenschaftlich, und wie spielt das alles zusammen? Ich glaube, das wäre eine spannende Geschichte von dir zu erfahren.
Ja, also ihr habt es ja schon gesagt, ich habe eigentlich Theologie gelernt von Luise Schottroff, das ist die Sozialgeschichtlerin im deutschen Sprachraum, und sie hat uns immer gesagt, ihr müsst gute Fragen stellen an den Text, also sozialgeschichtlich solide Fragen. Dann kommt auch was raus. Und ich muss sagen, sie hat recht. Also wenn, ich mache jetzt ein Beispiel, wenn in Markus 1 die Schwiegermutter des Petrus krank da niederliegt und wie es heißt in vielen Übersetzungen, sie hat Fieber, dann frage ich mich, was heißt da niederliegen? Was sagen wir denn in unserer Sprache nicht? Ich bleibe ja nicht zu Hause und liege da nieder, nicht? Was heißt das? Und wo kommt dieses Verb überall vor im Neuen Testament oder auch im Ersten Testament? Ich untersuche die Verben ganz, ganz genau. Und ich lasse mir von niemandem, von keinem Lexikon einfach sagen, aha, das Verb heißt da niederliegen. Sondern ich schaue wirklich überall nach, in den Kontexten. Sie hat Fieber. Ja, das glaube ich auch einfach nicht, bevor ich es nicht gesehen habe. Also was ist dieses Verb? Oder Fieber, das hat mit Pyr, griechisch, zu tun, mit Feuer. Aha, jetzt die Frau war voller Feuer. Heißt das Fieber? Großes Fragezeichen. Was hieß damals überhaupt Fieber? Also, dann komme ich im ersten Jahrhundert, hat man kein Fieberthermometer gehabt. Wann sagten die Leute Fieber? Und dann merkt man, die sagten bei x-tausend Sachen Fieber, wo wir nicht Fieber sagen würden. Hm. Und so kommt man immer näher an den Alltag heran. Und durch das merke ich, die Frau, die liegt, die hier kraftlos am Boden liegt, die leidet, die wird von einem Fieber verzehrt, von einem Feuer verzehrt. Dieses Feuer kann Schmerz bedeuten, Kummer. Wir sagen ja von Gram oder so verzehrt werden, von Kummer verzehrt werden. Das muss gar nicht eine Infektion sein, nicht? Und so gehen dann andauernd neue Aspekte auf von einem Text, je genauer ich auf diese Worte achte. Das ist so dieses genaue Hinschauen kann jetzt im Konkreten mit Fieber, es kann natürlich auch mit anderen, tausend anderen Tätigkeiten, kommen immer ganz neue Aspekte hervor. Das ist unendlich.
Du sagst, ich habe in deinem Buch vom Mut genau hinzuschauen, folgende Zeilen habe ich mir rausgeschrieben. Du sagst, feministische Befreiungstheologie ist eine sehr gute Lehrmeisterin, um alle Arten von Ideologien zu durchschauen. Es ist ein kritisches, prophetisches Prinzip, das nach Interessen und Motiven fragt, das aufdecken möchte, damit keine Katzen im Sack gekauft werden. So manches klang da jetzt schon an, als du uns mal erklärt hast, wie du da mit diesen Texten umgehst und da herangehst. Doch sie ist auch religiös und spirituell motiviert. Es geht ihr nicht um Dekonstruktion der Texte und ihrer Auslegung, sondern darum, die Erfahrung vieler Menschen mit der befreienden Kraft Gottes als Teil unserer Erinnerung wachzuhalten. Ihr leitendes Interesse ist, Frauen in Klammern und Männer bei ihrem Befreiungsweg zu unterstützen, Männer in Klammern und Frauen auf ihre ausstehende Befreiung aufmerksam und neugierig zu machen. Mhm. Das ist jetzt ganz spontan und vielleicht ist dieser Text mit dieser Auferweckung der Schwiegermutter des Petrus nicht dafür geeignet. Aber vielleicht ist er doch geeignet. Könntest du mal deutlich machen, wie man das von diesem Text jetzt, diese befreiende Wirkung auch sozusagen in unserer Zeit heute, wie du das rüberholen würdest? Was steckt für dich an Potenzial in so einem Text oder wegen mir auch in einem anderen Text? Was steckt da drin? Mhm.
Ja, also jetzt genau in diesem Text, das ist eigentlich mein allererster, muss ich noch sagen, mit dem ich feministisch-theologisch zu denken begonnen habe. Vielleicht habe ich den jetzt wieder hervorgeholt. das war meine allererste kleine Publikation, war diesem Text gewidmet, weil ich gemerkt habe, die Frau steht auf, ist so. Und das ist ein ganz anderes Verb, das ist egeirein auf Griechisch. Das ist dasselbe Verb, wie Jesus aufersteht. Wenn der Engel oder so sagt, er ist auferstanden, egerte, das ist dasselbe Verb. Und mir war das nie klar. Ich dachte, die steht jetzt einfach so auf, ja, und bindet sich die Schürze um und los geht's, oder? Einfach. Ich habe so wie ein Aufstehen von einem Auferstehen total unterschiedlich abgespeichert gehabt. Und habe ich an dem Text gemerkt, das ist ja gar nicht wahr. Also ist dasselbe Verb. Und das habe ich dann auch vielen erzählt damals. Und die waren total, einerseits berührt und andererseits auch ein bisschen verärgert, dass man ihnen das falsch gelehrt hat. Und so. Und ich denke, genau in diesem Vermitteln von so einem Text, von dieser Lektüre, geschieht eigentlich wieder dasselbe. Die Leute stehen auf. Das ist ja verrückt. Das ist ja, also nein. Und dann stehe ich ja auch auf, wenn die Kinder in der Nacht mich rufen, stehe ich 100-mal auf. Das nehme ich jetzt mit. Mein Aufstehen ist nicht selbstverständlich. Das ist irgendwie Gott gewirkt. Dass ich in der Nacht höre, Kraft habe und die Liebe habe aufzustehen. Das ist Gott gewirkt. Und so haben wir so einen Text einfach in unser Leben hineinholen können, nicht? Also im Erkennen des Textes, der Lektüre und im anderen, im was ich mache, hat auch diese Dimension.
Ja. Und urplötzlich wird man dessen gewahr, dass es tatsächlich kleine Auferstehung mitten in unserem Alltag, mitten in unserem Leben gibt. Ja. Und da steckt natürlich enorm viel an ab ja an Kraft dahinter, was wir heute als Trotzkräfte, als Resilienz oder was auch immer bezeichnen würden.
Ja. Das finde ich auch ebenso spannend. Das Wort Auferstehung klingt ja heute im Deutschen super religiös, total christlich, sehr speziell dogmatisch. Einfach mal bewusst machen, das Verb kommt in vielen Zusammenhängen vor. Du hast ja ein Buch verfasst mit herausgegeben mit dem Titel Sich dem Leben in die Arme werfen, Auferstehungserfahrungen. So, ich komme aus so männertheologischen Debatten, da war Auferstehung entweder Heilstatsache oder Mythos. Entweder objektive Visionen oder subjektive Visionen. Es war entweder total objektiv oder total subjektiv. Es hatte wenig mit Beziehung, Leben, Erfahrung zu tun. Da findest du andere Aspekte von Auferstehung offenbar.
Ja, ich denke, da fehlt wirklich die Mitte, oder, von diesen beiden Extremen, die du da schilderst. Und die Mitte sind wir, nicht? Unser Leben. Ich bin da den Schreibenden der biblischen Texte, also wir könnten auch sagen, unseren Vorvätern und Vormüttern und Geschwistern im Glauben unheimlich dankbar, dass sie solche Geschichten aufgeschrieben haben und übermittelt haben, weil sie da etwas entdeckt haben, Kraft gefunden haben, und da haben sie das aufgeschrieben. Und das ist ein Schatz für uns heute, ein unendlicher Schatz, also das Neue Testament, das Erste Testament auch, ist ein Schatz an solchen Glaubenserfahrungen. Und wenn wir das nur von der dogmatischen Seite her einordnen, oder ich sage jetzt wieder, wie du, als du es so gesagt hast, in diese zwei Extreme einordnen, dann vergeben wir diesen Schatz nicht.
Ja. Dieser Schatz, gerade jetzt so Themen auch wie Leben nach dem Tod, Auferstehung. Es gibt ja so das geflügelte Wort, in der Kirche wurden wir von Kandidaten des Jenseits zu Schülern des Diesseits. So früher gab es nur den Himmel und das ewige Leben. Mhm. Und jetzt moderne Kirche ist eigentlich nur noch Soziales und ein bisschen Kultur. Ist denn die andere Seite, also die alten Wahrheiten, Auferstehung, das Leben in Gemeinschaft auch mit den Verstorbenen. Was hast du da für Zugänge entdeckt, dass das bleibend wichtig ist?
Ja, da habe ich Zugänge entdeckt. Und zwar, ich muss es so sagen, auch ganz schmerzlich, weil wir haben unsere erste Tochter verloren. Das war eine ganz schlimme Zeit für uns, für meinen Mann und mich. Und nach 3-4 Jahren kam Luise Schottroff und sagte, du musst ein Buch über Auferstehung schreiben. Da habe ich als erstes gedacht, also sowas, wieso, also nein, für mich ist Auferstehung also wirklich Jenseits, weil meine Tochter nicht auferstanden ist, Punkt. Und da kann Gott und alle können sagen, was sie wollen, nicht? Nein, bei mir hat das nicht geklappt, ich schreibe darüber kein Buch. Aber naja, wenn Luise das zu mir sagte, hat das nämlich in mir gebrodelt oder... Bis ich fand, doch, ich mache das mit zwei Freundinnen zusammen. Das wurde dann dieses sich dem Leben in die Arme werfen. Und mir war es ja auch ganz wichtig, aus dieser Trauerzeit herauszuschreiben, also mich wirklich herauszuschreiben. Ich war noch halb drin, nicht, aber ich sah, dass ich herauskomme. Und diese Erfahrungen in die Theologie mitzunehmen. Und eine dieser wichtigen Erfahrungen war, dass ich zwar mich von unserer Tochter verabschieden musste und das getan habe, aber dass ich sie nicht loslasse. Nie werde ich sie loslassen. Was das heißt, weiß ich eigentlich gar nicht. Also was ich noch halte. Aber ich halte sie. Ich werde sie nie, nie verlassen und loslassen. Auch wenn... Das jetzt nur so eben, kommen wir in die Spirituelle hinein. Und so habe ich eigentlich die frühjüdische Mystik entdeckt, die ist ein bisschen später als das Neue Testament zeitlich. Habe da viel gelesen und das ist zum Teil wunderbar. Also da kommt die Shechina vor, das Antlitz Gottes, das sehr tröstend ist. Und ich immer auf dem Hintergrund, also bei mir hat das nicht gewirkt, nicht? Da bin ich ganz reformiert. Nein, das so, also so schnell lasse ich mich da nicht bedudeln von einem schönen Bild. Aber eine ganz schöne Sache ist mir, habe ich jetzt auch präsent, da legen sie in einem Midrasch, einem alten Midrasch, einen Psalm aus. Und dann heißt es, und die Frommen werden frohlocken mit der Gemeinde oder in der Gemeinde. Und dann sagte eine, darum kommen sie am Schabbat und singen mit der Gemeinde. Und quasi auf die Frage, ja, die sind doch tot, die können doch nicht mehr mitsingen, ist dann die Antwort, doch, eben am Schabbat haben alle frei von ihrem Alltagsgeschäft und die Toten haben frei vom Todsein. Und dann kommen sie und singen mit. Und so etwas hat mich dann schon sehr, sehr berührt, dass in der Musik oder im Chor andere noch mitsingen, die wir jetzt nicht sehen, vielleicht nicht mal hören, aber doch spüren. Dass, die Musik ist ja meistens von Verstorbenen gedichtet und von vielen Verstorbenen über Jahrhunderte hinweg transportiert. Also wir haben, da hat es ganz viele helfende Hände, dass ich jetzt ein Lied aufschlagen kann. Oder etwas wie ein Verdi-Requiem singen kann. Das ist ja nicht heute entstanden. Und manchmal ist es mir, ich höre noch Obertöne oder andere Töne mit. Und so sind für mich schon Welten aufgegangen in dieser frühjüdischen Mystik. Dass die Verstorbenen immer da sind, wenn wir wollen, also wenn wir die Beziehung suchen. Dass wir uns verabschieden, loslassen, kein Totenkult, uns belasten mit Totenkult. Aber die Toten zu ehren und nie zu vergessen, die Erinnerungen heilig zu halten, die mich beleben, doch, das schon.
Ich merke, du hast auch im Umgang mit der Trauer diese Kunst entwickelt, in verschiedenen Sphären zu tanzen, kritisch-rational, sich nichts vorzumachen und doch eben auch spirituell in einer Welt zu atmen, die man nicht fixieren kann, aber die doch real ist, wenn man ins Hineingeht.
Ja, und die ist ja theologisch, jetzt auch befreiungstheologisch, ganz, ganz wichtig. Die Communio Sanctorum oder Sanctarum, dass wir mit all denen, die für Gerechtigkeit auf dieser Erde gekämpft haben, umgeben sind. Also ein Mantel von Leuten, von Erinnerungen haben, die uns stützen. Also das ist so, wenn ich in meinem Büro sitze, habe ich den Blick auf Marga Bührig oben links und es gibt immer wieder mal Dinge, wo ich den Koffer so packe, die Bücher und denke, wieso habe ich da auch zugesagt? Ich möchte, es wäre schon vorbei. Und dann nickt sie mir quasi zu und sagt, das kannst du schon. Und das tut mir einfach unheimlich gut. Und so lebt sie für mich, also in diesem mach das kannst du schon. Und quasi ich komme mit. So. Ja. Oder die Communio Sanctorum ist natürlich auch befreiungstheologisch wichtig, einfach wie es Dorothee Sölle in ihrem Gedicht auf einer Friedensversammlung, das ist ein ganz berühmtes, sagte, wir sind nicht alleine, die hier stehen. Sind es 1.000 oder 2.000, das ist egal. Alle Toten der letzten Kriege stehen hinter uns. Merkst du das nicht? Oder wir sind ganz viele. Und das ist mir wichtig. Also auch wenn heute Mutlosigkeit herrscht in vielen Medien oder Köpfen, das ist dort so, ja. Aber in der Realität sind wir ganz, ganz, ganz viele. Das spüre ich so.
Also ich muss da spontan, wir haben das ja nicht geplant hier, ich gehe da mal in Resonanz, weil das hilft mir unheimlich. Also der Gedanke, dass am Schabbat die Toten, sag's mal mit meinen Worten, wie eine Art Pause machen von ihrem Todsein und mitsingen oder mittanzen, dass da viel mehr mitschwingt, als uns das bewusst ist, Da gehe ich deshalb halt sofort mit in Resonanz. Da bin ich noch auf dem Weg. Mir hilft das, weil in der Trauer um meine Frau, die vor 2,5 Jahren verstorben ist, schwanke ich auch immer so hin und her zwischen dem, was ich in deinen Schriften, wir kommen gleich noch auf die apokalyptische Spiritualität, was ich so toll finde, genau hinsehen, dem Leben in die Augen gucken, und auch theologisch die Knochenarbeit machen und gediegen die Dinge durchdenken und der Tatsache ins Auge gucken, sie ist nicht mehr da. Und in gewisser Weise auch das, ja, sich damit anzufreunden und damit leben zu lernen. Und zugleich eine geheimnisvolle Gegenwart der Toten, die hat aber nichts so mit Animismus und Spuk und Zauber zu tun, sondern es ist eben etwas anderes. Also ich kann mich da jetzt nur bedanken, dass du solche Gedanken einspielst hier. Und ich habe jetzt auch den Mut, weil ich von dir weiß, du machst das einfach nicht nur in den Medien von Rationalität und reflektierten Worten, sondern da kommt bei dir auch nochmal eine andere Sprache. Du fasst das in Poesie, in Gedichte. Also wenn du spontan uns in diesem Zusammenhang mal ein wenig lauschen lassen könntest, wie sich diese ja in Poesie gegossene feministische Spiritualität bei dir anhört. Ich glaube, das wäre ein echter Gewinn. Aber musst du nicht, darfst du gerne entscheiden.
Naja, ich fühle mich nicht als Dichterin. Also ja, das entlastet mich ja gewissermaßen. Okay. Ich bin und bleibe Theologin. Aber mit dem Toten ist es halt schon so, dass die Sprache sehr schwierig ist. Wie rede ich davon, ohne dass es kitschig ist, ohne dass es meinen kritischen Verstand überstrapaziert. Also, und dort habe ich gemerkt, dass das Gedichte helfen. Das ist einfach ein anderes Fenster. Und da, ich kann gern ein Gedicht vorlesen. Also ja, das heißt, also im Totenreich. Im Totenreich gibt es keine Grenzen und alle sind glücklich, nur die Kinder sind glücklicher und den Sternen fern. Natürlich tanzen sie kühn und proben den Aufstand in die Verwandlung hinein, rufen gelegentlich und ziehen unsere Sehnsucht mit. Das Weben der Toten ist leise. Sie umspülen meine Füße mit Fäden voller Licht. Sie lehren mich tanzen und zwinkern aus Zweigen herab, Sternbildern gleichen ihre Hoffnungen. Also das ist so für mich der Ausdruck, dass da was ist. Und eben, was es ist, kann ich euch nur poetisch sagen.
Ja. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Ich habe die letzten Wochen in deinem neuesten Buch viel gelesen und bin ganz begeistert. Also hier bei unseren HörerInnen, wer sich mal wieder was gönnen möchte. Dämonen und unreine Geister. Das klingt jetzt erstmal nicht nach einem Weihnachtsgeschenk. Ja, für die richtigen Leute ist es das auch. Also keine Angst, es ist gut, ich weiß, was ich sage. Es ist ein Buch sehr viel zum Markus-Evangelium, aber auch zu den Erfahrungen ringsherum. Und ein paar Dinge würde ich gern von dir nochmal dazu hören. Eine starke These ist ja, dass du sagst, man kann das Markus-Evangelium nicht verstehen, wenn man die Zeit nicht ernst nimmt, den Hintergrund des großen jüdischen Kriegs, die Katastrophen, das unermessliche Leid, was stattgefunden hat. So, und in der neueren Forschung ist das immer mehr entdeckt worden, in Deutschland zuletzt auch, international viel stärker. Warum spielt das so eine große Rolle und woran merkt man das im Markus-Evangelium?
Ja, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Also wenn wir uns das heute vorstellen, diese schlimmen Bilder und Nachrichten von Kriegen, und dann würde jetzt aus einem solchen Kriegsgebiet eine Schrift uns erreichen, dann sagen wir, stell dir vor, ich habe ein Buch oder ein Schrift, ein Briefwechsel von Menschen aus, ja, dort und dort. Die haben diesen Krieg erlebt und jetzt es wollen wir doch lesen und hören, was die uns zu sagen haben. Und so ist es auch mit diesem Markus-Evangelium. Das ist eigentlich unmittelbar nach dem Zusammenbruch der Zerstörung Jerusalems geschrieben. Also ich sage eigentlich fast noch im Krieg, im Nachkrieg auf jeden Fall, im Krieg vielleicht. Und in dem Sinne auf Schritt und Tritt müssen wir uns diese Kriegssituationen hinzudenken. Wie kommt ein Mensch auf eine Idee, ein Evangelium zu verfassen oder einige Menschengruppen, wenn die eigentlich Hunger haben, ja, wenn die kein Dach über dem Kopf haben oder ihre Verwandten tot sind, ihre Liebsten vertrieben, versklavt sind, sie selbst traumatisiert sind, wie kommen die auf die Idee, eine gute Nachricht zu schreiben? Das müssen wir verstehen lernen, nicht? Das ist, also für mich ist das ein Grund, warum es die Evangelien gibt, weil es Menschen gab, eine Gruppe, die sich sagte, jetzt brauchen wir Brot, Gerechtigkeit und Hoffnung, jetzt. Wir müssen jetzt zusammen was machen.
Was ich ungeheuer eindrücklich fand, war, dass du die Traumatisierung der Menschen ernst nimmst. Traumatisierten hat's ja die Sprache verschlagen. Sie finden gar keine Worte für das, was ist. Es hängt überall. Und du machst beim Markus-Evangelium ganz stark, das wird jetzt nicht triumphalistisch überschrien mit er lebt, er ist auferstanden, alles ist gut, Gott regiert, sondern es ist ja ungeheuer zurückhaltend. Der Markus-Schluss endet ja, man kommt ja gar nicht zur Auferstehung, ja. Die Hoffnung ist da. Ja. Diese Behutsamkeit, sich an das Leiden der Verstummten anzunähern, machst du ganz stark. Kannst du uns das nochmal ein bisschen erläutern, was heißt es denn, traumatisiert zu sein und inwiefern kann man Markus lesen als Traumaliteratur?
Also einzelne Kapitel würde ich so lesen, nicht das ganze Markus-Evangelium. Und es gibt ja Traumaliteratur, also auch Wissenschaft darüber und da gibt es Merkmale von traumatischen Erzählen. Und das ist ein ganz großes Dilemma, weil Erzählen geht nicht vom Trauma. Vom Trauma lässt sich nicht reden. Es lässt sich nur drumherum reden, drüber irgendwie reden. Aber was wirklich geschah, ist kaum in Worte zu fassen. Ich sag's mal so, ich habe mal über Hunger einen Vortrag gehalten. Und im Anschluss kam ein Mann auf mich zu, der war ganz aufgeregt. Ich habe fast ein bisschen Angst gekriegt, weil manchmal kommen dann so Männer und wissen alles besser. So nach, ja, jetzt sage ich Ihnen mal. Also, ich dachte, mein Gott, jetzt, was will jetzt der? Und dann hat er aber gesagt, wissen Sie, ich kenne den Hunger. Und das war ein sehr, sehr, sehr guter Vortrag. Und ich kenne den Hunger. Wissen Sie, ich kenne den Hunger. Und dann ist er wieder gegangen. Und das hat mich so berührt, weil er konnte nicht sagen, ja, über den Hunger. Es nimmt mich so Wunder, wie es ist. Ja, ich kenne den Hunger ja nicht wirklich. Gottlob. Da war einer, der ihn kannte und der konnte kein Wort darüber sagen. Und das ist traumatisiert vom Hunger, ja. Und so kann man nicht von 1000 Sachen traumatisiert sein. Und darüber zu sprechen geht nicht. Jetzt müssen aber Texte Worte haben. Und dann ist es eben bedeutend, dass sie von gewissen Dingen nie sprechen. Jetzt wie dieser Mensch den Hunger mir nicht beschreibt, mit keinem Wort. Das finden wir im Markus-Evangelium. Auch die Römer kommen zum Beispiel nie vor. Das Wort Römer gibt es nicht. Das ist eigentlich Wahnsinn. Nicht? Ja. Auch Krieg kommt... Also vielleicht annähernd im Kapitel 13 vor, aber also es gibt das Auslassen, das Verschweigen dessen, was eigentlich zentral ist, das Herumkreisen, das Abbrechen des Erzählfadens, das Entsetzen ist spürbar, aber nur unmittelbar, also nicht mittelbar im Wort, sondern es und das ist das Tolle an der Traumaliteratur, wenn sie das Entsetzen rüberbringen kann, hat sie es geschafft. Aber sie bringt es eben nicht im Wort, sondern ich sag mal, im Schatten des Wortes, im Zwischenraum herüber. Also wenn ich sage, ja, da war große Gewalt, 25 Menschen wurden vor meinen Augen niedergemetzelt, habe ich kein Entsetzen rübergebracht. Dann denken sie, ah ja, so, das ist wie dort und dort. Aber sie sind nicht entsetzt. Meine Zuhörer sind da nicht entsetzt. Es ist besser, wenn man irgendwie etwas sagt und dann, ja, ja, dieses Stammeln, nicht? Und das Markus-Evangelium lebt von diesem Stammeln. Ich habe immer gelernt, er hat ein schlechtes Griechisch, er schreibt ganz knapp. Und inzwischen denke ich, Evangelium ist genial, oder? Es kann mir die Haare zu Berge stehen lassen.
Ja. Ich komme ja aus Deutschland. Viele meiner Generation wissen irgendwie, Vorfahren haben auch sexualisierte Gewalt erlebt nach Kriegsende. Aber sagbar war es nie. Es wurde nie gesprochen. Mhm. Aber irgendwann merkt man es, wenn man genug Fakten weiß. So, und für das Unsagbare irgendwas zu finden, was Brücken baut, ist eine große Kunst.
Ganz große, ja.
Du sagst, das ganze Motiv der Dämonen spielt da eine wichtige Rolle. Und das ist im Neuen Testament ja auch wirklich auffällig. Johannesevangelium, keine Dämonen, kein Exorzismus, nix. Bei Paulus, Mächte und Gewalten schon. Kein Exorzismus, keine Dämonenaustreibung. Mhm. Bei Jesus ist es so zentral. Was hat der Neuprotestantismus daran gelitten, dass er so zentral ist?
Ja, genau.
Warum?
Ja.
Welche Brücke baust du da? Diese Dämonen, unreinen Geister und diese furchtbaren Erfahrungen im Hintergrund.
Tja, also bei Paulus, das finde ich ja spannend, kommen Dämonen, das Wort Daimonion, kommt, glaube ich, 5-mal vor. Und in den Evangelien, also den 3 synoptischen Evangelien, kommt es, glaube ich, ungefähr 43-mal vor. Das war einer meiner ersten Befunde, als ich das zu forschen begann. Und ich habe mir gedacht, was ist da der Grund? Also die paulinischen Briefe sind ja doch auch ein bisschen Umfang. Ein Evangelium wie das Lukas-Evangelium ist etwa so viel Literatur wie die paulinischen Briefe. Und der Unterschied von 5 zu 25 Mal im Lukas ist doch riesig, ja. Und zwischen diesen beiden liegt einfach dieser Krieg. Paulus schrieb vorher, er hat dämonische Erfahrungen, ja, die Worte sind da, im Römischen Reich durchaus gemacht. Es gab Gewalt, genug Gewalt oder zu viel. Aber die Evangelien haben das faustdick erlebt, wie römische Heere funktionieren, was die hinterlassen. Und die Dämonen sind einfach die Todesmächte, die Schatten des Todes, die auf einem Haus, auf einem Menschen, auf einer Stadt liegen können, auf einer Landschaft bleiern liegen. Das kann man gar nicht mehr beschreiben, was es genau ist. Einmal ist es ein Erlebnis, ein anderes Mal ein Massaker, also in Magdala zum Beispiel, oder eben eine Hungererfahrung, das können x Sachen sein, das müssten die Menschen uns konkret erzählen, das tun sie nicht in den Texten. Aber dämonische Erfahrungen, die gibt es auch heute, Erfahrungen von brutaler Gewalt, die einen verstummen lässt. Und ja, auch das nehmen die Evangelien sehr wahr, daraus muss es einen Weg hinausgeben.
Im Buch schreibst du sehr schön, es gibt keine Dämonologie, so auch keine Theorien über gefallene Engel und wo man das Wesen der Dämonen festnagelt. Sie bleiben ungreifbar so und passen daher in einer Zeit, wo so vieles unsagbar und ungreifbar ist, eben auch in Beziehungen, an Orten, in Zusammenhängen. Und du machst deutlich, dieses Evangelium kann man auch als ein heilendes Angebot lesen. Mhm. Gerade dann, wenn man den Weg Jesu nach Golgatha einfach mal zusammenblendet mit dem Geschick Israels und dem Geschick der Menschen eben der damaligen Zeit. So das noch mal ein bisschen erklären. Was ist daran die heilende Perspektive?
Ja, also es gibt da auch mindestens zwei Sachen, die ich sagen will. Die eine ist die, das Markus-Evangelium hört ja ein bisschen abrupt auf. Die Frauen gehen nicht aus dem Grab und singen Halleluja, sondern sie schweigen. Es hört mit diesem Schweigen auf. Das macht einem ganz kribbelig. Man denkt, warum haben die das jetzt? Wieso reden die nicht? Und gleichzeitig merkt man ja, irgendwie müssen sie ja geredet haben, weil sonst wüssten wir ja diese Sache gar nicht. Also wie kommen die doch noch dazu zum Reden oder zum Erzählen? Und das Einzige, was wir wissen, ist dieses auf den Weg geschickt werden. Sie werden auf den Weg geschickt, geht zurück an den Anfang. Dort werdet ihr mich sehen. Also dann gehe ich zum Anfang des Markus-Evangeliums zurück und lese das halt nochmals. Was habe ich jetzt da wieder übersehen? Und das Schöne ist, also die Menschen, die traumatisierten, hungrigen, traurigen Menschen werden auf den Weg geschickt, aber nicht alleine, sondern miteinander, ich sage jetzt mal die Frauen vom Grab, aber miteinander, nochmals den Weg zu gehen, durch die Verwüstungen hindurch, durch die Ortschaften, die in Mitleidenschaft gezogen wurden, wieder hinauf nach Jerusalem, wo das die schlimme Belagerung war, an den Schmerzpunkt zu gehen, aber nie alleine. Und dies als Weg zu machen, Station zu Station und überall auch ein bisschen Hilfe, Trost und Unterstützung zu erfahren. Es ist eigentlich ein Stationenweg, diese Lektüre. Und das empfinde ich schon als ein Mitnehmen von Menschen, die vielleicht nichts sagen können, deren Elend sehr, sehr groß ist. Aber sie kommen hoffentlich mit. Wir gehen zusammen hinter Jesu her. Jesus, hinter Jesus her, wie Markus das immer möchte. Das ist das eine. Dieses gemeinsame Lesen, Schweigen, Ringen, das ist das eine. Und das andere ist, auf diesem Weg werden wir ja mit Ortschaften wieder verbunden. Es ist ein sich verbinden mit Orten, mit Geschehnissen, die dort passiert sind. Nichts wegzuschieben, einen Umweg zu machen, um ja niemanden zu begegnen, der oder die das und das erlebt hat, sondern man wird wieder hineingenommen in die Geschichte. Was ist diesem Land passiert? Und ich bin ein Teil dieses Landes. Und das führt dann auch eben bis zu, was ist Israel passiert in den vielen Seiten des Ersten Testaments, diesem dicken Buch. Und immer war da dieser Weg, immer war da dieser Ruf, höre Israel, höre und antworte, dieses Gespräch, das ist nie abgebrochen, egal wie schlimm die politische Situation war. Und so werden eigentlich die Lesenden wieder in dieses Gespräch mit hineingewoben. Und ganz schön finde ich auch, wenn es so prophetische Zitate in einem Text drin hat, wo man wie merkt, es geht jetzt diesem Menschen hier in der Synagoge oder so, wissen wir nicht, wie es dem ging, der hatte einen unreinen Geist, mehr wissen wir nicht. Aber dann hat es einen Satz von Jeremia drin. Und dann kann man da nachgucken, ja, Jeremia, ja, was hatte der? Ah, diese Stelle, Markus 1, da Jeremia hatte da Angst. Er hörte das Schofar, das Kriegshorn, und wusste, jetzt sind die Feinde da. Das stelle ich mir so als Erstarrungsmoment vor, jetzt. Und genau das Wort, ja, verbindet sich dann mit dem Menschen in der Synagoge, das literarisch. Und da kann man so über den Propheten Jeremia merken, wie es diesem Menschen geht. Also da sehen wir hinein in einen schwer traumatisierten Menschen. das eigentlich eine Kunst, das zu können. Dass das nicht nur ein stummer Mensch ist, sondern ein Mensch, der wahrscheinlich jetzt etwas hört, ein Kriegshorn. Und dann können wir sagen, aha, oi, oi, oi. Ja, dann holt es uns hinein. Das sind so diese Heilungswege, die man machen kann.
Ich spanne den Bogen noch mal ein bisschen zurück. Feministische Theologie geht aus von der Erfahrung von Frauen. Und das waren leider nun mal in der Geschichte unserer Gesellschaften, auch in der Geschichte der Menschheit, Unterdrückungserfahrungen, Erfahrungen von Ausgrenzung und Missbrauch. Mit dieser Perspektive geht es los. Und die große Sehnsucht nach, ja, das ist machtkritisch, da werden Machtansprüche aller Art dekonstruiert, aber bei der Dekonstruktion bleibt es nicht, sondern es geht zutiefst um Befreiung und es geht darum, dass feministische Spiritualität alle, die damit in Berührung kommen, erinnern möchten an diesen Weg der Befreiung, den du jetzt auch als einen Weg der Heilung beschrieben hast. Feministische Theologie ist eine traumasensible, feministische Spiritualität ist eine traumasensible Spiritualität. Und wir sind jetzt so an dem Punkt, wo du uns immer wieder, ja, also geradezu spannend und wie gebannt hineingenommen hast, wie wichtig auch die Bibel für diese Spiritualität ist und was die Bibel da kann und was man da mit der Bibel machen kann bis heute. Damit komme ich jetzt ganz zurück an den Anfang deines auch akademischen Arbeitens, nämlich bei der schon genannten Luise Schottroff, eine Dissertation unter dem Titel Frage die Gebärerin, feministisch-befreiungstheologische Untersuchungen zum Gebärmotiv in der Apokalyptik. Aber dabei bleibt es nicht. Du hast jetzt, glaube ich, 2023 kam die neue Auflage dieses Buches Vom Mut genau hinzusehen, feministisch-befreiungstheologische Interpretationen zur Apokalyptik. Und Lucia, da ist auf dem Cover dieses Buches ein kleiner Drache zu sehen. Dieser Drache stammt von der Künstlerin Niki de Saint-Fall. Was hat das mit diesem Drachen auf sich? Ich dachte, da will ich sofort mal wissen, warum dieser Drache?
Mhm. Also ich finde die Niki de Saint-Fall sehr toll, wie sie feministisch und künstlerisch ihren schwierigen Stand als Künstlerin in den 70er Jahren im Patriarchat umgesetzt hat, oft auch mit Drachen. Also sie hat in sich drin, sagt sie, einen Drachenkampf geführt und nicht ihr drin, also außenpolitisch auch einen Drachenkampf geführt. Und dabei hat sie mit den Drachen auch gespielt. Also sie hat sie gezähmt, aber nie mit dem Schwert, sondern mit Farben, mit Formen. Sie hat sie handbar oder handelbar gemacht, auch sogar für Kinder. Die können zum Teil auf diesen Drachen herumklettern. Und ich denke, die Auseinandersetzung mit Drachen ist unheimlich wichtig. Das sind diese ganz großen Systeme. Das Wort System ist ja toll. Oder ich könnte keinem Menschen erklären, was eigentlich ein System ist. Aber meistens nicken die Menschen beim Wort System. Ja, ein System, ja. Aber das ist auch so ein Wort, eigentlich wie Drache. Ein Wort für ganz viele verschlungene Zusammenhänge, wo man nicht einfach aussteigen kann, wo man nicht sagen kann, ich habe das jetzt geändert. Aber man muss immer sich damit auseinandersetzen. Man ist drin und möchte nach draußen oder möchte es verändern, verbessern. Und mit den Drachen ist es auch so. Also das geht nicht darum, an sie zu glauben oder sowas. Das ist ein Bild für Todesmächte. Und je genauer wir hinschauen, können wir einzelne Füße oder Zähne dieser Drachen benennen und vielleicht einen Zahn ausrupfen oder schauen, dass sie was anderes fressen. Nicht? Man kann mit Drachen eigentlich nur umgehen und sie nicht vertreiben, wirklich. Die sind da, vielleicht schlafen sie eine Weile und dann heben sie wieder eines ihrer vielen Häupter. Ja, und das ist mir wichtig bei der Apokalypse des Johannes, diese Drachen zu sehen, aber auch alle Kräfte, die gegen diese Drachen arbeiten, also die Verbündeten Gottes zu sehen, die Engel, auch die Toten, die Propheten, die viele Figuren, die es wagen, die Macht der Drachen einzuschränken. Ja. Also das finde ich das Wichtigste auch heute. Wir können kein System einfach abschaffen. Das Patriarchat lässt sich nicht abschaffen, aber man kann hier und da ein Loch irgendwo hineinreißen und seine Macht begrenzen. So.
Du unterscheidest zwischen billiger und wertvoller Apokalyptik. Oder vielleicht sind das auch, ich bin gerade nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht meine beiden Begriffe sind, aber was wären die Unterschiede für dich zwischen einer billigen, kitschigen oder keine Ahnung, wie würdest du die...
Also Apokalyptik wird ja häufig in Filmen oder so dargestellt als so Endzeitkämpfe. Und das empfinde ich in der Regel als belastend. Es macht mir Angst, solche dunklen Szenen zu sehen, ohne dass es mir Befreiungskraft weckt. Und es wird auch nicht deutlich, was eigentlich die böse Macht wirklich ist. Ich kann das nicht ins Leben hineinnehmen. Es gibt irgendwie dunkle Mächte. Das nützt mich gar nichts. Das ist für mich wie ein bisschen schade um die Zeit. Da habe ich nichts gelernt. Und biblische Apokalyptik ist ziemlich genau mit ihren Beschreibungen. Es geht immer um Recht und Unrecht. Es geht um Leben von armen Menschen, die im Römischen Reich zum Beispiel wirklich umgebracht werden. Dazu hat kein Kaiser das Recht, das zu machen, egal was die Menschen gemacht haben. Das lässt sich ziemlich so entziffern. Und ja, ich denke, eine gute Apokalyptik, die will die Menschen stärken, dass sie genau hinsehen und wach werden und etwas tun können und aufstehen können. Und sie will sie nicht in den Boden hineindonnen oder Angst machen. Gehorsam irgendwie verlangen. Das will der Kaiser. Das ist seine Apokalyptik. Wenn ihr mir nicht gehorcht, dann kommt der Untergang. Das ist nicht biblisch. Biblisch ist, mit Gott zusammen für eine bessere Welt zu arbeiten, in der Hoffnung einfach, dass mehr Leute Anteil am guten Leben haben.
Da sind wir bei unserem großen Thema der letzten Wochen und Monate. Wir haben ja Unterlagen zur Jahreslosung erstellt, Arbeitshilfen, ein ganzes Dossier dazu eröffnet. In dem Zusammenhang bin ich dann auch auf deine Auslegung der Jahreslosung im Kompendium Feministische Bibelauslegung gestoßen. Und als ich dann angefangen habe, mich auf unseren Podcast vorzubereiten, ging es noch tiefer. Und zwar an einer Stelle, die du jetzt schon angesprochen hast. Die Apokalypse des Johannes, sie deckt auf, sie enthüllt, sie gibt uns den Mut, genau hinzuschauen. Das Tier aus dem Abgrund, den Drachen, durchaus auch anzuschauen, aber eben nicht vor Angst zu erstarren. Und dann kommt die Vision des neuen Himmels und der neuen Erde. Und was mir schon seit längerem klar war, aber was ich immer so von der Schöpfung her begründet habe, ich habe das nie in der Offenbarung des Johannes vermutet, Gott bringt das Neue nie in einem einseitigen göttlichen Allmachtsakt, wo niemand anderes beteiligt ist, hervor, sondern er setzt auf Kooperation. Und eines der schönsten Bilder, was ich dann auch direkt geklaut habe und übernommen habe von dir, natürlich mit Quellenangabe und Zitat, ist eben, dass du sagst, schaut mal genau hin, welche Rolle die Erde hier spielt. Das fände ich so zum Abschluss nochmal einen richtig hoffnungsvollen Akzent. Die Erde ist so aktiv mitbeteiligt, um eben den neuen Himmel und die neue Erde, die neue Welt, das neue Jerusalem hervorzubringen. Mhm.
Ja, also die Erde und ihre Geschöpfe, also auch die Tiere, die Vögel, die unterstützen uns beim Kampf gegen die Todesmächte. Das braucht aber einen neuen Blick, dass man die Erde nicht nur als Opfer wahrnimmt. Ach, jetzt haben die das auch noch verwüstet und die arme, arme Erde. Sondern dass man auch ihre Kraft wahrnimmt, zum Beispiel die Toten zu bewahren. Das ist ganz wichtig im Aufarbeiten von Kriegen, also dass die Toten in der Erde geborgen sind. Wir können sie dann eines Tages umbetten oder einfach schauen, wer liegt eigentlich da. Das ist für die Geschichte ja ganz wichtig. Also die Toten werden bewahrt vor dem Gefressenwerden. Die Erde hat also die bewahrende Kraft, aber sie hat auch eine umwälzende Kraft. Das sehen wir im Offenbarung 6. In dieser eigentlich schlimmen Vision der vier apokalyptischen Reiter. Und dann kommt noch als fünftes dazu, dass unter dem Altartisch Gottes die Toten laut schreien. Und da sind die Leute meistens total entsetzt. Und da ist auch noch etwas, dieses Geschrei der Toten. Und ich habe dann, sage manchmal, ja, und was geschieht jetzt nach diesem Schreien? Und dann sagen die Leute, ja, nichts, da kommt ja nichts jetzt. Niemand antwortet darauf. Da sage ich, doch, weiterlesen. Die Erde antwortet darauf. Sie bebt. Ja, das ist auch nicht toll, wenn die Erde bebt. Nein, ist ja noch schrecklicher, mein Gott. Nein, schau genau hin. Sie bebt. Und jetzt kriegen die Systeme Angst. Die Könige, die Mächtigen, zittern und verstecken sich. Und rufen quasi um Hilfe. Das hat die Erde bewirkt. Das ist die Antwort auf das Geschrei der Toten. Ja, das ist jetzt nicht so einfach alles gut, ja. Aber die Erde reagiert, sie arbeitet mit. Und ich denke, wenn sie jetzt heute der Planet anzeigt, Klimaerwärmung, es muss etwas geschehen, dann ist das auch eine Mitarbeit für mich. Nicht nur eben die arme Erde, sondern sie will, dass wir jetzt etwas ändern und sie wird uns dazu bringen, dass wir etwas ändern. Hm. Das ist eine Mitarbeit in meinem Sinne, nicht gegen mich.
Also ich ergänze das noch um zwei Dinge, die ich da bei dir gelesen habe, eben, an einer Stelle, das hat auch mit Erdbeben zu tun, die Erde öffnet sich und verschlingt einfach mal den riesigen Wasserstrom, mit dem die Mächte des Unheils und des Todes diese schwangere Frau, die eigentlich am Gebären ist, wegspülen und ersäufen wollen. Und die Erde schluckt das mal einfach in sich hinein. Ne? Ja. Und was ich auch so toll fand, ist, wie du deutlich machst, diese unfassbare, unbeschreibliche Herrlichkeit des neuen Jerusalem mit all diesen Edelsteinen. Ich konnte da noch niemanden, noch nie was mit anfangen. Mhm. Aber wo kommen die her? Naja, die sind geformt, die sind entstanden im Inneren der Erde mit riesigem Druck. Und diese verborgenen Schätze kommen dann sozusagen aus dem gebärenden Schoß der Erde, werden sie freigegeben und sie konstituieren die Schönheit des und den Glanz des neuen Jerusalem hat mir völlig neue Welten geöffnet, auch mich mit dem Buch der Johannes-Offenbarung an dieser Stelle intensiv zu beschäftigen. Thorsten, wie kriegen wir diese schöne Folge jetzt zum Landen? Also ich fasse nur noch mal zusammen. Also feministische Spiritualität, wir waren bei Traumasensible, wir waren bei machtkritisch, bei befreiend. Und jetzt sind wir bei apokalyptische Spiritualität, die letzten Endes Hoffnung stiftet. Ne?
Mhm. Ja. Am Ende fragen wir uns immer so ein bisschen, was nehmen wir jetzt mit aus dem Gespräch, was bleibt? Ich sag mal so, für mich einfach diese Freude, noch mal anders zu denken und neu zu denken, sich nicht einschüchtern zu lassen von den Imperien und Mächten, auch nicht von den großen Systemen der Theologie und was alles immer schon feststeht, sondern genau hinschauen, die Texte nochmal in einem anderen Licht aufstrahlen zu lassen. Wir haben ja hier auch eine fünfteilige Reihe mal zur feministischen Theologie gemacht. Marga Bührich hat quasi eine ganze Folge Anfänge der feministischen Theologie. Empfehlen wir nochmal allen ganz herzlich. Und das ist so eine Spur, die sich für uns durchzieht. Als Männer ist man ja in der komischen Lage, feministische Theologie kann man nicht machen. Aber ja, das ist vielleicht genau der Punkt. Wir können lernen, wir können Neues entdecken, wir können in den Evangelien finden. Gott wollte offenbar, dass es den Jungs mal richtig gut tut, auf die Frauen zu hören. Weil da zuerst bestimmte Botschaften anzukommen. Und das nehme ich heute mit.
Was nimmst du mit aus unserem Gespräch? Was ist dir nochmal aufgefallen, so am Ende auch nochmal zu betonen?
Es ist lustig, dass die Apokalyptik, die hat mich am Anfang meines wissenschaftlichen Treibens ja am meisten gelehrt. Und eigentlich ist alles, was wir heute gesagt haben, für mich apokalyptische Spiritualität. Das klingt ein bisschen ja gestellt, apokalyptische. Aber da habe ich alles gelernt. Also auch mit den Toten oder dieses immer das Öffnen sehen. Und die Apokalypse, Johannes, da öffnet ja aneinander, öffnen sich Dinge. Also die Erde öffnet sich, die Bücher. Und dieses Öffnen ist, finde ich, für mich eigentlich das Lustige, dass wir jetzt einen weiten Weg gemacht haben. Und ich bin wieder da. Dabei wollte ich gar nicht über die Apokalypse eine Dissertation schreiben. Aber Luise Schottroff hat gesagt, doch, das ist spannend. Ich dachte, ich weiß nicht. Aber es ist gut, sie hat recht.
Ja. Ich schließe mit einer herzhaften Hörer- und Leseempfehlung. Es gibt von dir einen Vortrag im Internet, da ist auch eine PowerPoint mit dabei. Ich glaube, der ist entstanden während der Corona-Pandemie. Und auf der letzten Folie zu diesem Vortrag mit dem Titel Gott will die Zerstörung nicht, habe ich gedacht, also das ist wie eine ganz konkrete Anleitung, wie man mit Hilfe auch von Texten aus der Johannes-Offenbarung sich einüben kann in apokalyptischer Spiritualität. Du formulierst ganz bestimmte Fragen, wo ich gedacht habe, ja, wenn man denen nachgeht, also dann kommt man auf apokalyptische, hoffnungsstiftende Spiritualität. Wo genau sehen wir hin? Auf welcher Seite vermuten wir Gott? Auf welche Stimmen hören wir? Welche Kräfte faszinieren uns? Und wie nehmen wir uns wahr innerhalb der Zerstörung? Was tun wir inmitten der Krise? Was ist eigentlich unsere Rolle? Erhoffen wir das Ende von Unrecht und Gewalt? Suchen wir Verbündete? Woran erkennen wir sie? Wo vermuten wir verbündete HelferInnen, Kräfte, die mit Gott zusammenarbeiten? Und zum Schluss die Frage, soll es immer so weitergehen oder strecken wir uns nach einer Verwandlung aus? Also, dringende Lese- und Hörempfehlung für diesen Vortrag. Wer mehr über apokalyptische Spiritualität wissen möchte, wir verlinken das in den Shownotes weiter unten. Klickt drauf. Uns bleibt ein herzhaftes Danke. Sehr schön, dass du dich auf den Weg hier nach Zürich gemacht hast. Vielen Dank für deine Arbeit. Vielen Dank für die Offenheit, mit der du nicht nur über feministische Spiritualität theologisiert und mit uns diskutiert hast, sondern dass du an manchen Stellen auch in einer berührenden Weise uns mit hineingenommen hast und hineinblicken hast, was das für dich auch ganz persönlich und existenziell bedeutet. Das war eine weitere Folge Geistzeit. Macht's gut, ihr Lieben. Bleibt an unserer Seite im Spektrum der vielen Spiritualitäten.